Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Zalikal ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41-Meter-Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 12. August 2021, gleich dem 21. Moldort 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Imam Hussein und die letzte Entscheidung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Revolutionsoberhaupt: Ausbruch des Coronavirus ist das erste und dringendste Problem des Landes. Zarif übt Kritik an ein beleidigendes Bild der russischen und britischen Botschafter in Teheran. Raisi: Zusammenarbeit zwischen Teheran und Ankara hat Vorteile für islamische Umma. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Revolutionsoberhaupt: Ausbruch des Coronavirus ist das erste und dringendste Problem des Landes. Das iranische Revolutionsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei hat den Ausbruch des Coronavirus als das dringendste Problem des Landes bezeichnet, das eingedämmt werden muss. In seiner Fernsehansprache am Mittwoch sagte Ayatollah Khamenei, der Einsatz neuer und starker Methoden sei für den Kampf gegen den Ausbruch und die Mutation des Virus erforderlich. Der Tod von mehr als 500 Menschen an einem Tag, die Trauer ihrer Familien, die Infektion von Zehntausenden Menschen mit diesem Virus sowie medizinische Probleme sind wirklich sehr schmerzlich, was die Herzen jedes Muslims und Iraners entflammt. Daher haben wir die Pflicht, gegen die Pandemie zu kämpfen, sagte der iranische Revolutionsführer. Ayatollah Khamenei begrüßte eine Initiative von Präsident Ebrahim Raisi, eine einwöchige Frist für Vorschläge und Entscheidungen zur Eindämmung des Coronavirus festzulegen. Zum vorgesehenen Zeitpunkt sollte die Reaktion auf das Problem sorgfältig abgewogen und alle erforderlichen Maßnahmen entsprechend ergriffen und durchgesetzt werden, sagte er. Mit Hinweis auf die hohen Kosten für die Coronavirus-Diagnosetests forderte Ayatollah Khamenei die Regierung und die Versicherungsunternehmen auf, allen Menschen die Diagnosetests kostenlos zur Verfügung zu stellen. In einer weiteren Empfehlung bezeichnete Ayatollah Khamenei die Trauerzeremonien anlässlich des Jahrestages des Märtyrertodes von Imam Hussein, Friede sei mit ihm, als Segen und riet den Menschen, die Gesundheitsprotokolle bei der Teilnahme an den Trauerritualen und Zeremonien mit voller Genauigkeit und Intensität einzuhalten. Zarif übt Kritik an ein beleidigendes Bild der russischen und britischen Botschafter in Teheran. Der iranische Außenminister hat die Veröffentlichung eines beleidigenden Bildes von den Botschaftern Russlands und Großbritanniens in Teheran scharf kritisiert. Zarif wies auf ein Bild von den Botschaftern Londons und Moskaus, das am Mittwoch in der russischen Botschaft in Teheran aufgenommen wurde. Dieses Foto erinnert an ein altes Foto, das 1943 von Führern Großbritanniens, der USA und der Sowjetunion aufgenommen wurde. Ich habe heute ein sehr unangebrachtes Foto gesehen. Ich muss alle daran erinnern, dass wir uns im August 2021 befinden und nicht im August 1941 oder im Dezember 1943, schrieb Mohammad Javad Zarif am Mittwoch auf Twitter. Der iranische Außenminister verwies auf das Datum der Besetzung Irans durch sowjetische und britische Truppen sowie auf die geheimen Gespräche zwischen den Führern der USA und dieser beiden Länder in Teheran. Das iranische Volk hat in verschiedenen Zeiten, auch während der Verhandlungen über den gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA, gezeigt, dass sein Schicksal niemals von fremden Mächten dominiert und nicht von den Entscheidungen ausländischer Botschaften bestimmt wird, hob Zarif hervor. Die russische Botschaft in Iran entschuldigte sich heute in einem Tweet nach Reaktionen der iranischen Regierungsverantwortlichen auf dieses umstrittene Bild. Raisi: Zusammenarbeit zwischen Teheran und Ankara hat Vorteile für islamische Umma. Der iranische Präsident Ibrahim Raisi und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben am Mittwochnachmittag bei einem Telefonat den Ausbau der Beziehungen zwischen Teheran und Ankara erörtert. Der iranische Präsident sah die Beziehungen zu der Türkei als sehr eng, freundschaftlich und brüderlich an und sagte, eine enge Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei sei erforderlich, um Frieden, Sicherheit und Stabilität in der Region zu gewährleisten. Der iranische Präsident forderte außerdem eine sofortige Sitzung des Hohen Kooperationsrates der beiden Länder in Teheran und sagte weiter, ich bin zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei Fortschritt und Frieden für die beiden Länder, Sicherheit und Frieden für die Region und Wohl und Segen für die islamische Umma bringen wird. Raisi wies zudem auf verschiedene Kapazitäten in Iran und in der Türkei hin und erklärte, den unterdrückten und obdachlosen Menschen in Palästina zu helfen und sie vor der Unterdrückung durch die Zionisten zu retten, wird niemals außerhalb unserer gemeinsamen Agenda stehen. Erdogan gratulierte erneut Raisi zum Wahlsieg in Iran und hob hervor, dass der Hohe Kooperationsrat eine wichtige Rolle beim Ausbau der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern spiele. Er brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Sitzungen des Hohen Rates sofort in Teheran stattfinden und er den iranischen Präsidenten treffen werde. Erdogan dankte außerdem Iran wegen humanitärer Hilfe bei der Eindämmung von Waldbränden in der Türkei. Maas fordert Iran auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ungeachtet des illegalen Ausstiegs der USA aus dem gemeinsamen umfassenden Aktionsplan JCPOA sowie der Untreue der Europäer gegenüber diesem internationalen Abkommen hat Deutschlands Bundesaußenminister Heiko Maas Iran aufgefordert, die Verhandlungen über die Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens erneut aufzunehmen. Die iranische Regierung sollte so bald wie möglich an den Verhandlungstisch in Wien zurückkehren, sagte Maas am Mittwoch vor Reportern in Berlin. Wenn man das bisher Erreichte nicht gefährden wolle, dürfe man die Gespräche nicht bis ins aller Ewigkeit ausdehnen, hieß es. Irans Außenamtssprecher Said Khatibzadeh sagte am Mittwoch vor Reportern in Teheran auf die Frage nach dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Wiener Gespräche, dass in Iran gerade die demokratische Machtübergabe stattgefunden habe, die zu möglichen Veränderungen im Verhandlungsteam führen werde. Khatibzadeh betonte auch, dass Iran die Wiener Gespräche nie verlassen habe. Hisbollah warnt Psychokrieg gegen Widerstand, könnte Libanon in eine Krise stürzen. Der Hisbollah-Chef hat vor einem psychologischen Krieg gegen die Widerstandsbewegung im Libanon gewarnt. Die Medienpropaganda solle den Boten für eine Krise im Nahen Osten bereiten. Sayyid Hassan Nasrallah machte die Äußerungen am Mittwoch inmitten wachsender Empörung über Anti-Hisbollah-Äußerungen des maronitischen Patriarchen Beshara Boutros Arahi im Libanon nach einem Vergeltungsraketenangriff der Widerstandsbewegung auf die von Israel besetzten Gebiete. Nasrallah warnte vor sektiererischen, politischen und Stammesreaktionen in den sozialen Medien, die Hass auf Freunde und Verbündete entfachen. Heute sind soziale Netzwerke das gefährlichste und wichtigste Instrument des Propagandakriegs der Feinde, die sowohl eine Bedrohung als auch eine Chance darstellen. Wir müssen diese Bedrohung in eine Chance verwandeln und sie nutzen, fügte er hinzu. Nasrallah forderte die Hisbollah-Anhänger auch auf, sich gegen den psychologischen Krieg zu stärken und davon abzusehen, andere ohne Grund zu beschuldigen oder Einzelpersonen wegen Meinungsverschiedenheiten zu beleidigen. Am Mittwoch hat Israel ein Gebiet im Südlibanon als Reaktion auf angeblichen Raketenbeschuss auf das besetzte Land getroffen. Zwei Tage später schlugen Hisbollah-Einheiten mit Dutzenden von Raketen auf offene Felder in der Nähe israelischer Stellungen ein. Am Sonntag rief Rahi die libanesische Armee auf, den südlichen Teil des Landes, den Hauptstützpunkt der Hisbollah, zu übernehmen. Wir fordern die libanesische Armee, die mit den internationalen Streitkräften für die Sicherheit des Südens verantwortlich ist, auf, die Kontrolle über das gesamte Land des Südens zu übernehmen und den Abschuss von Raketen aus libanesischem Territorium zu verhindern. zitierte ihn die libanesische nationale Nachrichtenagentur. Hezbollah-Anhänger verurteilen Rahis Kommentare in den sozialen Medien. Al-Menar-Reporter Ali Shoaib wandte sich in einem Tweet an den Patriarchen und schrieb, bittet die libanesische Armee ausnahmsweise einmal, die israelischen Angriffe zu verhindern, anstatt sie zu bitten, den Abschuss von Raketen zu verhindern. Israel befiehlt Palästinensern, ihr Land in Bethlehem zu evakuieren. Die israelischen Behörden haben palästinensischen Landbesitzern angewiesen, ihr Land in der Stadt Turu in Bethlehem im besetzten Westjordanland zu räumen. Dies gab der Bürgermeister von Turu, Taisir Abu Mifre, am Mittwoch bekannt. Israelische Truppen beschlagnahmten auch landwirtschaftliche Geräte. Nach Angaben des Bürgermeisters wurden palästinensische Viehhalter in Turu von den israelischen Behörden zum Ziel genommen, um sie von ihrem Land zu vertreiben, um den Weg für die Expansion von Siedlungen zu ebnen. Ebenfalls am Mittwoch zerstörten israelische Streitkräfte palästinensische Gebäude östlich von Yatta, südlich der besetzten Stadt Al-Khalil, Hebron. Ansarallah, USA blockieren politische Lösung der Jemen-Krise. Die Houthi-Ansarullah-Bewegung im Jemen hat die intervenierenden Maßnahmen der USA im Jemen kritisiert und erklärt, Washington behindert eine politische Lösung des Konflikts im verarmten Land. In einem Post auf seinem Twitter-Account sagte Mohammed Abdussalam, der Sprecher der Bewegung, am Mittwoch, die Einmischung der USA in den Jemen hat zur Verletzung der nationalen Souveränität des Landes durch militärische Aggression geführt. Die USA haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate mitgebracht und der Al-Qaida und dem IS geholfen, im Jemen Fuß zu fassen, fügte er hinzu. Der Sprecher sagte, wirtschaftlich haben sie eine schwere Blockade verhängt, die in allen Aspekten des Lebensunterhalts eine Katastrophe verursacht hat. Diejenige Seite, die eine politische Lösung verhindert, ist Amerika. Auf Anfrage des Ansarallah-Führers Abdul Malik Badr al-Din al-Houthi hat die jemenitische Regierung der nationalen Rettung kürzlich eine Friedensinitiative vorgeschlagen, die der humanitären Situation in Marib Vorrang einräumt. Jalal al-Rowaishan, der stellvertretende Leiter der nationalen Verhandlungsdelegation des Jemen, sagte am Mittwoch, die Initiative sei der Schlüssel zur Lösung der Krise. Er fügte hinzu, die amerikanischen und internationalen Unterstützer der Aggression gegen den Jemen suchen keine Lösungen und daher gehen wir davon aus, dass die Initiative weiterhin ignoriert wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 33 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 25 Grad, Mashhad 26 Grad, Isfahan 31 Grad, Shiraz 30 Grad und Bandar Abbas 34 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ghulam Kuwaitipur mit dem Titel Isme Azam. Das heißt, der größte Name Gottes.
زیبت خاتم تازه داغ آدم شد.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Deswegen ewiges Wunder. Bleiben Sie dran!
Deswegen ewiges Wunder. In dieser Sendereihe sprechen wir über die besonderen Merkmale des Korans, die einem Wunder gleichkommen. Wir haben schon beim letzten Mal gesagt, dass bislang niemand dem Aufruf des Korans zur Nachahmung folgen und etwas Ähnliches wie dieses Himmelsbuch auch nur teilweise hervorbringen konnte. Der Koran hat als erstes die Menschen seiner Epoche beeinflusst und geändert. Um zu erkennen, welche wichtige Rolle der Koran teilweise alleine schon durch seinen Klang bei dem inneren Wandel von Menschen gespielt hat und spielt, ist es sinnvoll, die Ära, in der er geoffenbart wurde, näher kennenzulernen. Wir werfen daher zunächst einen Blick auf die Bedingungen und Umstände, die auf der arabischen Halbinsel herrschten, als der Prophet die Offenbarung Gottes erhielt. Der heilige Koran ist in der Höhle Hira auf dem Berg Nur nahe bei Mekka auf den Propheten herabgekommen. Die Gesellschaft auf der arabischen Halbinsel setzte sich damals aus verschiedenen Stämmen zusammen und jeder Stamm hatte sein eigenes Stammesoberhaupt. Die Rechte des Einzelnen und der Gesellschaft legte jeder Stamm für sich fest. Typisch für diese Stammesordnung waren Krieg und Blutvergießen. Das Denkschema im vorislamischen Arabien basierte auf der Götzenverehrung. Der Koran führt die Namen einiger dieser Götzen an, wie Lat, Uzza und Manat. Dennoch gab es auch in diesem Gebiet einige wenige Menschen, die nur an den einen Gott glaubten. Sie waren als Hanif bekannt. Außerdem lebten in Medina einige jüdische Stämme und im damaligen Großsyrien und in Jemen gab es Christen. Vor der Offenbarung des Korans herrschte große Verdorbenheit in der arabischen Gesellschaft. Die Frau genoss keinerlei Ansehen. Es herrschte sogar die grausame Sitte, dass man Säuglinge bei lebendigem Leibe in der Erde verscharrte, wenn es sich um ein Mädchen handelte. Ließ man ein Mädchen am Leben, wurde es in der Kindheit wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt. Weibliche Nachkommen galten in der vorislamischen Welt als Schande. Diebstahl, Vergewaltigung, Plünderung, Blutvergießen, Gewaltsamkeit und Vertragsbruch waren gang und gäbe. Analphabetismus überschattete die arabische Halbinsel. Der heilige Koran schilderte anschaulich die Dekadenz jener Zeit und beschrieb die Mitglieder dieser Gesellschaft als rückständig, unwissend und verdorben. Ihre Dichtkunst war zwar hoch entwickelt, aber der Inhalt ihrer Poesie war von Überheblichkeit geprägt und vieles davon war übertrieben und irreführend. Inmitten dieser schlimmen Atmosphäre wurde der heilige Koran offenbart als eine Richtschnur fürs Leben. In der Nacht des Schicksals wurde dem Propheten als Ganzes der Koran auf sein Herz herabgeschickt, und im Laufe der Zeit wurde dieses Herzenswissen von insgesamt 114 Suren auf seine Lippen gebracht und er verkündete die Offenbarung. Die längste dieser Suren ist die zweite Sure namens Barare, die 286 Verse umfasst, und die kürzeste ist die Sure Kausar mit 3 Versen. Einen Teil der Suren verkündete der Prophet in Mekka und einen anderen Teil in Medina. In Mekka empfing der Prophet im Laufe von 13 Jahren 86 seiner Suren. Die meisten Suren, die ihm in Mekka offenbart wurden, sind kurz, ebenso wie ihre Verse. Sie handeln von der falschen Vorstellung der Götzendiener hinsichtlich der Vielgötterei und lehnen deren Ansicht, Gott habe Teilhabe, ab. Sie weisen alle Argumente für die Haltsuche bei anderem und anderen als Gott zurück. In diesen Suren geht Gott auf die Zweifel der Götzendiener ein und tadelt sie dafür, dass sie bestimmte Wunder vom Propheten verlangen. Die Suren von Mekka zeichnen sich literarisch durch Stilelemente wie Reimprosa aus und sie beinhalten in der Hauptsache grundlegende Fragen des Islams wie Tauhid, die Einheit Gottes, die Aussendung der Propheten, das Jenseits und die Erkenntnis vom Dasein. Wenn dem Propheten in Mekka Koranverse offenbart wurde, begann er sie sofort zu wiederholen. Er verlas sie während des Ritualgebetes, insbesondere während der Gebete in der Nacht. Dies stärkte ihn seelisch und bereitete ihn auf zukünftige Probleme und Härten vor. Er verlas die Verse aber auch in der Öffentlichkeit. Um die anderen mit dem fruchtbaren Inhalt des Korans vertraut zu machen, setzte er sich zum Hause Gottes und trug den Koran auf sehr schöne Weise vor, und er rezitierte Suren aus dem Koran, wenn er das Ritualgebet an der Kaaba verrichtete. Auf diese Weise konnten alle die Koranverse hören. Obwohl die Botschaften des Korans im starken Kontrast zu den Ansichten und Überzeugungen der Götzendiener standen, war die Anziehungskraft des Korans so groß, dass viele von ihnen der Rezitation lauschten. Die Geschichte gibt kund, dass einige sich auf diese Weise dem Islam zugeneigt fühlten und Muslim wurden. Zu diesen gehörten unter anderem Usman ibn Mazun und Samad ibn Salabah. Nicht nur Götzendiener zog der Klang des Korans an, sondern auch Christen wie Adas, der christliche Sklave des Utba. Unter denen, die der Klang und Inhalt des Korans tief berührte, waren Juden und Christen. In den Versen 82 und 83 der Sure 5 Ma'ida heißt es: Und du wirst ganz gewiss finden, dass diejenigen, die den Gläubigen in Freundschaft am nächsten stehen, die sind, die sagen, wir sind Christen. Dies, weil es unter ihnen Priester und Mönche gibt und weil sie sich nicht hochmütig verhalten. Wenn sie hören, was zum Gesandten als Offenbarung herabgesandt worden ist, siehst du ihre Augen von Tränen überfließen wegen dessen, was sie darin als Wahrheit erkannt haben. Sie sagen, unser Herr, wir glauben, schreibe uns unter den Zeugnisablegenden auf. Die Götzendiener haben vieles versucht, um den Propheten Gottes davon abzubringen, dass er den Koran vorträgt und zum Islam einlädt. Unter anderem versprachen sie ihm hohe Belohnung, wenn er davon ablässt oder drohten ihm, wenn er dies nicht tut. Doch all das nützte ihnen nichts, sondern im Gegenteil. Sie sah sich gezwungen, selber die Unnachahmbarkeit und Größe der Offenbarungsverse einzugestehen. Der muslimische Historiker Ibn Asakir schreibt im Zusammenhang mit einem Feind des Propheten namens Usbah ibn Rabia und der Wirkung des Korans: Einmal kamen die Vornehmen des Stammes der Quraysh in die heilige Moschee vom Propheten Gottes. Usbah sagte zu seinen Freunden: Gestattet, dass ich mit Muhammad rede, denn mein Verhalten zu ihm ist gemäßigter als eures. Die Vornehmen der Quraysh waren einverstanden und Utba ging zum Propheten und sagte: Mein Vetter, du bist hinsichtlich deiner Familie und hohen Stellung würdiger als wir alle, aber du erhebst deinen Anspruch, den vor dir keiner deines Volkes und Stammes erhoben hat. Wenn du Besitz erwerben willst, ist dein Volk bereit, dir einen solchen Reichtum zur Verfügung zu stellen, dass du der Reicheste von uns allen bist, und wenn du regieren möchtest, werden wir dich zum Oberhaupt machen, so dass keiner noch höher steht als du und kein Schritt getan werden wird, bevor wir uns nicht mit dir beraten haben. Der Prophet Gottes, der bis dahin Utbah schweigend zugehört hatte, fragte: Hast du zu Ende gesprochen? Utbah: Ja. Da begann der Prophet, die Sura 41, Fussilat, vorzutragen, bis er bei dem Vers angelangt war, für den die Niederwerfung vor Gott Pflicht ist. Also warf er sich nieder und dankte und pries Gott. Utbah aber stand da und wartete, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Der Prophet erhob sich aus der Niederwerfung, ohne jedoch auf Utbah zu achten. Utbah wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er ging zu den anderen zurück und sagte: »Ihr Leute der Quraysh, ich habe Muhammad gesagt, was ihr mir ihm zu sagen befohlen habt, aber er hat mit einem Wort geantwortet, wie ich es bei Gott noch niemals gehört habe, und ich wusste nicht, was ich ihm erwidern soll. Ihr Leute der Quraysh, hört nun auf das, was ich sage. Überlasst diesen Mann sich selber, denn er wird von seiner Meinung nicht abrücken. Es ist besser, ihn mit den Beduinen alleine zu lassen. Wenn er über die arabische Stämme siegt, dann gereicht seine Ehre und Größe und Führung auch euch zur Ehre, Größe und Führung. Aber wenn ihn die arabischen Stämme besiegen, dann habt ihr Muhammad durch die Hände anderer aus dem Weg geschafft.« Da fragten die Vornehmen der Quraysh Utbah erstaunt: »Bekennst du dich etwa auch zu Muhammad?« Die Offenbarung, die Utbah ibn Rubiyah gehört hatte, waren die Verse 1 bis 38 der Sura Fussilat, Sura 41.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sadiq Ohangaran mit dem Titel Veda, auf Deutsch Abschied.
خدا حافظ حسینم
Verehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Imam Hussein und die letzte Entscheidung. Weiterhin guten Empfang.
Hussein ibn Ali alayhi salam, der Enkel des Propheten, ist mit seinem hohen Charakter und seinem Kampf gegen das Unrecht eine herausragende geschichtliche Persönlichkeit. Er befreite den Islam von allem Abwegigen, was man ihm angedichtet hatte, und wehrte sich gegen die Umayyiden. Die Zeit, in der Imam Hussein die Gläubigen anführte, war eine Zeit der Spaltungen und Häresie. Muawiyah, der damalige Herrscher, verfolgte die Freunde des Imam Ali alaihi salam, Vater von Imam Hussein. Zum Beispiel ließ er Hajjar ibn Adi, einen der wichtigen Anhänger Imam Alis, mit einigen anderen unter einem Vorwand an seinen Regierungssitz in Scham, Damaskus, holen und verlangte von ihnen, dass sie Imam Ali verfluchen. Aber sie sagten: Die Hitze des Schwertes fällt uns leichter als das, was du von uns verlangst. Da befahl Muawiyah, sie zu töten. Daraufhin schickte Imam Hussein ein Schreiben. Darin zählte er das Unrecht des Kalifen an den Gläubigen auf und verurteilte den Mord an Hajjar. Unterdrückung und Benachteiligung waren Grundsätze der umayyidischen Politik. Mit seinem Verhalten drückte Muawiyah aus, dass er keinen Wert auf das Volk legte, sondern nur das eigene Wohl und Macht wollte. Dies ist auch den Gedichten, die Imam Hussein a.s. zugeschrieben werden, zu entnehmen. Dort heißt es inhaltlich: Wir leben in einer Epoche der Irrtümer und Übel und in einer Zeit des Bruches mit den göttlichen Bündnissen und einer Zeit voller Vergehen. Das Gute und Rechtschaffene ist vernichtet, die Rechtschaffenen werden erniedrigt, und während sie herabgesetzt werden, sind die Unverständigen an Macht und Größe gelangt. Unter den Menschen gibt es niemanden, der das Schlechte verwehrt, die Freiliebenden sind die größten Sklaven, deshalb blieb für sie kein Platz mehr. Das Ziel Imam Husseins bestand nicht darin, an Macht oder Weltliches zu gelangen, sondern er wünschte nur die Verbreitung der Gerechtigkeit und die Durchführung der göttlichen Gebote. Er war der Überzeugung, ein aufrichtiger Führer ist jemand, der sich für die göttliche Schrift einsetzt, den anderen bei der Herstellung der Gerechtigkeit vorauseilt, dem Recht folgt und sein Leben für Gott und für sein Gebot einsetzt. Aber damals befand sich die Macht in den Händen von Leuten, die sie ausnutzten, um ihre weltlichen Wünsche zu erfüllen und Unheil zu stiften. Imam Hussein litt darunter, dass die Umayyiden über Hab und Gut und sogar über das Denken und die Seele der Menschen bestimmten. Er betete: O Gott, du weißt, dass das, was ich tue, nicht dem Wettstreit um die Regierung und die Beherrschung des Volkes gilt und auch nicht dazu dient, an die wertlose Ware des weltlichen Lebens zu gelangen, sondern dass mein Tun mit der Absicht geschieht, die Wahrzeichen deiner Religion deutlich zu machen und deine Gebiete dem Wohl zuzuführen, damit deine unterdrückten Diener sicher sind und nach deinen Geboten und deinen Bräuchen handeln. Und ihr Menschen, wenn ihr mir nicht hilft und mir nicht dient, werden die Unterdrücker euch noch mehr beherrschen und versuchen, das Licht eures Propheten zu erlöschen. Auf verschiedenen Wegen hat Imam Hussein versucht, den Menschen die Augen zu öffnen, damit sie den wahren Charakter der Umayyiden erkennen. Er sagte: Gebt Acht, sie haben sich vom Gebot Gottes abgewandt und haben es sich zur Pflicht gemacht, Satan zu folgen. Sie haben Verdorbenheit und Unheil verbreitet und die göttlichen Gebote in Vergessenheit geraten lassen und das, was der Familie des Propheten gebührt, an sich gerissen. Gegen Ende der Herrschaft von Muawiyye war Imam Hussein zum Hause Gottes in Mekka gepilgert. In Mena versammelte er die Muslime in seinem Zelt. Er beklagte sich darüber, dass die Menschen schwiegen und nicht das Recht unterstützen und sagte: Ihr seht, dass die Bündnisse mit Gott verletzt werden, aber ihr seid nicht bekümmert darüber. Blinde, Unfähige und Stumme irren durch die Stadt und ihr habt kein Erbarmen und handelt nicht nach eurer Pflicht. Und seid damit zufrieden, euch mit den Unterdrückern zu versöhnen. Imam Hussein sieht den Hauptgrund für die Ignoranz und Abkehr von Recht und Wahrheit darin, dass in der Gesellschaft die spirituelle islamische Entfaltung fehlt. Daher rief er die Menschen auf den Weg der Rettung. Nach dem Tod von Muawiyye, 60 nach der Hijra, 679 nach Christus, befahl sein übler Sohn Yazid, dem Verwalter von Medina, Hussein den Treueschwur abzunehmen. Hussein ibn Ali alaihi salam aber sagte: Wir gehören zur Familie des Propheten und sind ein Vorrat des Gottesauftrages. Die Engel kehren in unserer Familie ein und aus, und auf sie kommt der Segen Gottes nieder. Gott hat bei uns den Islam begonnen und wird ihn durch uns weiterbringen. Yazid ist ein Trinker und der Mörder von Unschuldigen. Er wahrt nicht die Heiligkeit der religiösen Pflichten und ist offenkundig ungehorsam. Yazid ließ den Verwalter von Medina wissen, falls Hussein nicht die Treue schwören sollte, sollte er ihn töten und ihm seinen Kopf bringen. Als Imam Hussein den Treueschwur verweigerte, wusste er, dass die Umayyiden ihn nicht am Leben lassen. Er machte sich mit seinen Anhängern und seiner Familie auf den Weg nach Mekka, nicht um zu fliehen, sondern um seine Mission zu erfüllen. Viele Male hatte er den Menschen gesagt, die Heilung der Angelegenheiten der Gesellschaft betrifft alle Bereiche. Imam Hussein verweigerte den Treueschwur und bereitete sich auf den Kampf mit den Unterdrückern vor. In seinem Testament, das er vor Verlassen Medinas an Mohammed ibn Hanife, seinen Bruder, schrieb, zählte er die Ziele seines Aufstandes auf. Ich bin nicht zur Rebellion ausgezogen, um das Rechte zu verweigern und Unheil und Frevel anzurichten, sondern um die Angelegenheiten des Volkes meines Großvaters zum Guten zu wenden. Ich habe mich zum Gebieten des Guten und zum Verwehren des Schlechten entschlossen und werde, wie mein Großvater und wie mein Vater Ali ibn Abi Talib alaihi salam, vorgehen. Imam Hussein hat bis zum letzten Augenblick seines Lebens nicht davon abgelassen, die anderen zu mahnen. Er sagte: Ihr Leute, hört mir zu und beeilt euch nicht beim Kampf gegen mich. Fürwahr ist Gott, der den Koran herabsandte, mein Freund und Verwalter. Er ist der Fürsorger der Rechtschaffenen. Und dann betrachtet meine Herkunft. Wer bin ich? Dann kommt zu euch und tadelt euch selber. ist es für euch gut, dass ihr mich tötet und meine Unantastbarkeit verletzt. Imam Hussein hat bis zuletzt auf dem Weg Gottes gerufen und er hinterließ für alle Generationen die Botschaft vom Kampf gegen Unrecht und Unwahrheit, indem er sagte: Seht ihr nicht, dass nicht nach dem Recht gehandelt und das Unrecht nicht verhindert wird? Unter solchen Umständen ist das Verlangen des Gläubigen nach der Rückkehr zu Gott rechtens unnötig. In einer solchen Situation sehe ich im Tod nichts anderes als Glück und in dem Leben unter diesen Unterdrückern nur Leid und Niederlage. Und so beendete Imam Hussein alaihi salam schließlich mit der roten Linie seines Märtyrertodes seine Mission. بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران ها به باغ خاطرم امشب نشسته گرد غم هایم زدانه دانه عشقم کنم من یاد زهرایم کوچه کوچه کوفه میان دیدم خونه دم نامردمی هایش به دریای دل افزونه به دریای دل افزونه به دریای دل افزونه
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.